Ja, hallo. Stefan hat mir versichert, dass es nicht autobiografisch ist. Und sonst müssten wir dann nochmal ins Gespräch gehen. Obwohl mir diese Situation auch bekannt vorkommt. Es ist eher deine Mutter. Die Schwiegermutter, ja. Ich mach dir das mal recht, sagt die immer. Und wirklich bei jeder kleinen Sache. So wollte ich gar nicht beginnen. Also ich wollte eigentlich so beginnen. Verschenkt ist das Thema. Der erste Gedanke, als ich dieses Anspiel las, war, Mann, hat die eine Klatsche. Es waren, glaube ich, sogar noch innerlich andere Worte, die ich dafür gefunden hatte. Aber also das war wirklich sehr krass. Fand ich sehr schön, dass das so klar herauskam. Eigentlich müsste dieses Thema heute heißen, hier bekommen Sie nichts geschenkt. Unser Thema heißt aber verschenkt. Wie passt das zusammen? Vielleicht sollten wir uns erstmal überlegen, was eigentlich verschenkt wird. Klar, ein Geschenk, wie zum Beispiel dieses Geschenk hier. Ohne Geschenk kann man nichts verschenken. Und wir reden immer über Geschenk und verschenkt, aber was ist denn überhaupt ein Geschenk? Und da habe ich mal so ein bisschen nachgeschaut und bin darauf gekommen, dass es eigentlich heißt, eine freiwillige Gabe ohne direkte Gegenleistung, oftmals von Sitte und von Bräuchen gefordert. Ja, seid ihr oder sind Sie schon mal zu einer Hochzeit ohne Geschenk hingegangen? Wahrscheinlich nicht. Da fordert es auch so ein bisschen die Sitte und der Brauch, dass man ein Geschenk mitnimmt. Ich als Finanzbeamter denke natürlich auch an Steuern. Sie haben auch keine direkte Gegenleistung, sonst wären es nämlich Gebühren. Und durch die Sitte auch festgelegt, weil Sitte ist hier das Gesetz und das ist, deckt das ab. Also das könnte schon mal passen, aber so ganz freiwillig ist das nicht. Deswegen kommt das mit dem Geschenk nicht hin. Selbst der Staat bei einer Schenkung sacken wir ja auch noch Schenkungssteuer ein. Beim Schenken gibt es einen Ablauf. Jens hat das schon angedeutet. Es gibt einen, der schenkt. Das ist der Schenker. Und dann gibt es das, was verschenkt wird, das ist das Geschenk. Und als drittes haben wir noch denjenigen, ja, der beschenkt wird. Das ist der Beschenkte. Oder ein Beschenkter. Der Schenker muss den Willen haben, das Geschenk zu verschenken. Der Beschenkte muss aber auch den Willen haben, das Geschenk anzunehmen. Sonst klappt das mit dem Beschenken nämlich gar nicht. Und wenn man sich so sträubt wie Nancy in unserem Beispiel eben oder im Anspiel, dann kann das eigentlich schon gar nicht mehr gut gehen. Was für ein Problem hat Nancy eigentlich? Sie führt Buch über alle Geschenke, selbst über das Essen, über Besuche, selbst über die Telefonate, die geführt werden. Und das ist schon wirklich krass. Sie möchte niemandem etwas schuldig bleiben. Sie unterstellt sogar, dass Geschenke nur mit der Erwartung einer Gegenleistung geschenkt werden. Peter hat ihr die Blumen geschickt und sie sagt dann nachher, okay, was willst du? Man muss kein Zurückschenken vornehmen. Das können wir uns schon denken. Mithalten zu können, das ist sowieso immer schwierig. Und sie hat Angst, dass sie Freunde verliert. Und die beiden müssen einem permanenten Druck standhalten. Und das ist Stress pur. Wie geht es uns beim Schenken und beschenkt werden? Erwarten wir eine Gegenleistung, wenn wir etwas verschenken? Können wir ein Geschenk annehmen, ohne uns gleich wieder verpflichtet zu fühlen? Oftmals ist bei vielen der Gedanke da, was nichts kostet, ist nichts wert. Wenn wir ein Geschenk bekommen, zum Beispiel eine Konzertkarte, freuen wir uns über das Konzert. Und wenn da steht Freikarte, wenn diese Karte nichts gekostet hat, ist die Karte dann nichts mehr wert? Geschenke müssen nicht etwas kosten, damit sie erfreuen. Ein gepflückter Blumenstrauß, also der war es bestimmt nicht, ich glaube, der war aus Plastik, ne? Der kann genauso viel Freude bereiten wie ein gekaufter. Wenn unsere Kinder mit gepflückten Blumen ankommen, glaube ich, freuen wir uns noch viel mehr, als wenn die losgegangen wären und den Blumenstrauß gekauft hätten. Kennen wir Geschenke aus der Bibel? Ja, da habe ich auch mal nachgeschaut und es gibt sowas wie Geschenke. Es sind zum Beispiel Abfindungen gezahlt worden von Abraham beziehungsweise durch Isaak an die Söhne der Nebenfrauen von Abraham. Es wurden Geschenke an Nachbarn gemacht, es wurden auch Ablösen gezahlt für die Braut. Sind das alle Geschenke, die wir kennen? Da schlage ich jetzt mal auf, Johannes 3, 16 und 17. Ich brauche ein Headset nächstes Mal, mit einer Hand geht das so schlecht. So. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass er die Welt durch ihn gerettet werde. Gott, der uns schon von Anfang an von Menschenbeginn mit einer unschuldigen Welt beschenkt hat, bis zum Sündenfall und der Abkehr, der fast vollständigen Abkehr von Gott. Ja, dieser Gott verschenkt einen Teil von sich, seinen Sohn. Und was das bedeutet, ja, seinen eigenen Sohn herzugeben, um die Menschheit zu retten, an diese Menschheit zu verschenken, mögen sich Eltern gar nicht vorstellen. Gott bräuchte uns Menschen nicht. Er könnte das Projekt Menschen auf der Erde beenden, alle sterben lassen und bei Null wieder anfangen. Aber Gott tut dieses nicht, weil er die Menschen liebt. Er liebt jeden Einzelnen von uns, ohne Bedingungen, ohne Hintergedanken, ohne Revanche, ohne Strichliste, ohne Computerauszug. Und ohne irgendwelche Forderungen. Das Ausmaß, die Größe seiner Liebe wird genau dadurch klar, dass er eben seinen einzigen Sohn zum Sterben auf die Erde schickte. Er schenkt der Menschheit seinen eingeborenen Sohn. Für uns Menschen, ja, damit wir frei werden von unseren Sünden. Damit er stirbt für unsere Sünden. Und nicht, er schickt ihn nicht, damit er die Welt richtet. Nein, er schickt ihn, um uns zu erretten. Das heißt aber nicht, dass alle automatisch gerettet sind. Nur die, die an ihn glauben, werden gerettet. Gott möchte keinen einzigen von uns Menschen verlieren. Er lässt aber eine Rettung nur zu, wenn man an ihn glaubt. Eine Rettung kann es für Ungläubige nicht geben. Definitiv nicht. Und da gibt es keine Grauzone und auch keinen vielleicht. Im Römer 3, Vers 28 steht geschrieben, für uns steht fest, Gott nimmt die Menschen an, obwohl sie die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt haben. Er nimmt jeden an, der sich auf das verlässt, was er durch Jesus Christus getan hat. Also er nimmt die an, die an Jesus Christus glauben. Gott hat durch Jesus dafür gesorgt, dass die Menschen vor ihm bestehen können. Er schiebt die Gesetze beiseite und will die Menschen annehmen, ja, die an ihn glauben und zwar auch an das Wirken Jesus glauben. Er nimmt die Menschen an, die sein Geschenk annehmen. Das Geschenk, das Gott aus Liebe zu den Menschen gemacht hat. Und im 1. Johannesbrief 4, 9 und 10 steht: Gottes Liebe zu uns hat sich darin gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Durch ihn wollte er uns das neue Leben schenken. Das Besondere an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, der sich für uns opferte, um unsere Schuld von uns zu nehmen. Gott schenkt nur durch Jesus neues Leben, weil er uns liebt. Nicht wir haben Gott zuerst geliebt, nein, er hat uns zuerst geliebt. Und das, obwohl wir nicht alle seine Gesetze einhalten und nicht vollständig so leben, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Gott hat uns erschaffen. Gott liebt uns bereits, weil es uns gibt. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen so wie ein kleines Baby, was bei Eltern aufwächst im Normalfall. Das kleine Baby kann noch nichts Bewusstes machen und die Eltern empfinden das als Geschenk und lieben dieses Baby ganz bedingungslos, ohne Forderungen an das Baby zu stellen. Wichtig ist, dass wir dieses Geschenk Leben durch den Glauben an Jesus erkennen. Und wenn wir ehrlich sind, denken wir da überhaupt noch oft dran? Nehmen wir es nicht einfach so als selbstverständlich hin? Das Geschenk ist doch schon so lange her. Ja, ist es. Schon lange her, über 2000 Jahre. Gilt es denn heute noch? Oh ja, Gottes Geschenk gilt endlos, bis wir vor ihm stehen und uns vor ihm verantworten müssen. Und wenn wir an dieses Bild denken, Schenker, Geschenk, Beschenkter, dann kann ich sagen, Gott hat seinen Teil an diesem Geschenkvorgang schon getan. Wir müssen das Geschenk erkennen und wir brauchen es nur noch anzunehmen. Ohne Bedingungen. Die Frage ist, warum wir uns damit so schwer tun. Vielleicht, weil wir dieses Geschenk nicht greifen können. Am Erntedank können wir es immer sehen, wie reich uns unser Herr beschenkt mit den Früchten des Feldes. Das können wir greifen. Aber dieses Geschenk, dass Jesus für uns gestorben ist und die Sünden auf sich genommen hat, das können wir gar nicht so richtig greifen. Wenn wir es aufs Internet beziehen, wir können dieses Geschenk nicht in einen Warenkorb legen und dann wieder angucken und sehen, wie sich der Preis verändert hat. Nein, das können wir nicht. In dieser virtuellen Welt ist es doch aber eigentlich so, dass den Menschen das mittlerweile leichter fallen würde, weil es ja sowieso kaum noch was gibt, was man anfassen kann. Man kauft ja irgendwelche virtuellen Sachen, selbst Aktien werden ja nicht mehr richtig verkauft. Nur mit dem Unterschied, dass Gott immer da war, hier ist und immer sein wird. Gott ist keine virtuell erschaffene Figur. Gott ist unser Vater und unser Schöpfer, der uns liebt. Der uns liebt, so wie wir sind, der uns beschenkt hat und erretten will. Wir müssen dieses Geschenk annehmen, wenn wir wollen, indem wir an ihn glauben, ihm vertrauen und uns durch seine Gnade retten lassen. ohne dass wir es ihm recht machen müssen oder es zurückschenken. Das, was er für uns getan hat und täglich tut, können wir ihm sowieso nicht zurückschenken. Wir dürfen Danke sagen für sein Geschenk. Danke für die Chance, die er uns gibt. Amen.